HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Es war ein Mammutprozess am Darmstädter Landgericht. Der ist am Dienstag zu Ende gegangen nach 2 Jahren und 87 Verhandlungstagen. Es geht um den insolventen Goldhändler Pim aus Heusenstamm. Der ehemalige Geschäftsführer der Pim Gold GmbH ist jetzt zu 6 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt worden. Wegen Betrugs und Geldwäsche. Unser Reporter Mike Markloff war für uns bei Gericht und mein Kollege Uwe Beutler hat ihn im Gespräch zuerst gefragt, wie das Gericht sein Urteil begründet hat.
Ja, da gibt es 2 Begründungsstränge. Beim Vorwurf der Geldwäsche sagte der zuständige Richter, der 51-jährige Angeklagte habe insgesamt 3 Millionen Euro über seine Firma in die Türkei mit Hilfe von Scheinrechnungen überwiesen. Dabei habe er auch in Kauf genommen, dass das Geld möglicherweise aus kriminellen Handlungen stammen könnte. Den weitaus größeren Teil des Prozesses hat aber der Betrugsvorwurf eingenommen. Hier hat das Gericht gesagt, zwischen 2016 und 2019 hat der Angeklagte insgesamt 85 Anleger getäuscht, hat ihnen vorgegaukelt, dass sein Goldanlagesystem funktioniert, stabil und rentabel ist. Aber bereits 2016 habe er schon gewusst, dass die PIM ihre Kunden nicht würde alle ausbezahlen können und habe trotzdem weiter Geschäfte gemacht und die Lage damit noch verschärft. Gegen das Urteil können Verteidigung und Staatsanwaltschaft Revision anlegen.
Mike, worum ging es eigentlich konkret bei der PIM Gold?
Ja, im Grunde genommen, so hat es der Richter vorhin auch geschildert, hat der Geschäftsführer der PIM darauf gewettet, dass die Goldpreise dauerhaft steigen. Er verkaufte zunächst von 2008 bis 2012 Gold an die Anleger und kaufte es später wieder zurück mit hohen Margen für die Anleger und guten Provisionen für die Verkaufsmitarbeiter, in dem ständigen Glauben, dass der steigende Goldpreis das Unternehmen rentabel halten würde. Dann aber kam es zu einer Krise. Die Goldpreise fielen 2 Jahre lang und das hat die PIM in ernsthafte Schwierigkeiten gebracht. Der Geschäftsführer hat noch versucht, mit Altgold und Schmuckhandel die Defizite auszugleichen, aber das hat dann irgendwann einfach nicht mehr funktioniert. 2019 wurde er schließlich festgenommen und die PIM meldete Insolvenz an.
Dann schauen wir mal auf die Anleger. Was ist mit den Anlegern? Haben die jetzt eine Chance, ihr Geld wiederzusehen?
Tja, allenfalls anteilig. Der Richter hat vorhin bei der Urteilsverkündung gesagt, die 85 Anleger hätten 14 Millionen Euro verloren. Gerade einmal 15-20% der Schadenssumme könnten wohl ausgezahlt werden. Auf dem Großteil werden die Anleger also weiterhin wohl sitzen bleiben. Und das ist vor allem bitter, weil eben nicht nur Ärzte oder Unternehmer Geld angelegt hätten, sondern eben auch Handwerker, Metallbauer oder Arbeiter. Sie hätten ihr Leben lang gearbeitet, so der Richter, und das Geld als Altersvorsorge bei der PIM investiert und der Großteil des Geldes ist wohl tatsächlich futsch. Der Gesamtschaden, den die PIM verursacht habe, sei allerdings noch weitaus höher als die 14 Millionen Euro. Hier sprach der Richter von insgesamt über 140 Millionen Euro Schaden, der durch die PIM eben entstanden sei.
Sagt Reporter Mike Markloff im Gespräch mit Uwe Beutler. Der ehemalige Geschäftsführer der PIM Gold GmbH wurde vom Landgericht Darmstadt wegen Betrugs und Geldwäsche zu 6 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Die Stadt Frankfurt hat ehrgeizige Klimaschutzziele. Eine wichtige Rolle dabei könnte Geothermie spielen. Bisherige Untersuchungen im Frankfurter Stadtgebiet haben bereits gezeigt, dass möglicherweise unter Frankfurt in einer Tiefe von 800 Metern Temperaturen im Bereich von 40 Grad vorzufinden sind. Um das tatsächliche Potenzial in Frankfurt zu ermitteln, wird seit Anfang November gemeinsam mit dem Land Hessen und weiteren Kooperationspartnern auf dem Gelände des Rebstockbades das Erdreich erkundet. Das Energiereferat der Stadt Frankfurt hat jetzt zur Besichtigung der Forschungsbohrung geladen. Frank Angermund.
Mit einem großen Bohrer werden Metallröhren in die Tiefe am ehemaligen Frankfurter Rebstockbad gedreht. Start der Erdwärmeforschungsbohrungen. Das Land Hessen und die Stadt Frankfurt wollen wissen, wie warm es in 800 Metern Tiefe ist. Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig von den Grünen sagt, CO2-freie Wärmeversorgung sei wichtig, da auch Frankfurt mitten im Klimawandel stecke.
Jetzt ist Frankfurt aber ein sehr kleines Kaff sozusagen. Wir sind ja nur so groß wie Erfurt von der Fläche. Das muss man immer betonen. Und wir können uns gar nicht autark mit Energie versorgen. Und deswegen ist so eine Geothermieversorgung, wenn sie denn klappt, also mit der Erdwärme. Ein super Projekt.
Erste Testbohrungen in 40 Metern Tiefe am Rebstockbad haben ergeben, Potenzial ist in Frankfurt vorhanden. Doch eigentlich war das schon vor mehr als 100 Jahren klar, denn eine Brauerei hatte im Stadtteil Sachsenhausen tief gebohrt, sagt der Präsident des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Thomas Schmidt.
Der hat 1893, schon sehr früh, 286 Meter tief gebohrt und da war die Temperatur des Wassers 30 Grad.
Dennoch sei es vor der Hacke dunkel, sagt Thomas Schmidt, sprich, es ist nicht klar, was die Bohrungen in 800 Metern Tiefe ergeben werden. Die Ergebnisse sollen sowohl der Wissenschaft als auch der Stadt Frankfurt wichtige Erkenntnisse liefern, sagt Planungsdezernent Mike Josef, SPD.
Weil wir mit den Forschungsergebnissen tatsächlich hier auch das Rebstockbad mit Erdwärme versorgen wollen und eventuell perspektivisch auch das neue Baugebiet am Römerhof. Deswegen ist es insgesamt eine Win-Win-Situation, sowohl für die Wissenschaft als auch für die Infrastruktur in Frankfurt, unsere Klimaziele zu erreichen und am Ende auch Kosten einzusparen.
2035 will Frankfurt klimaneutral sein. Energie, beispielsweise für das Rebstockbad, soll deshalb aus einem Mix von Photovoltaik, Fernwärme, Blockheizkraftwerken und eventuell auch Erdwärme kommen. Das Land Hessen finanziert die Testbohrungen in Frankfurt mit 3 Millionen Euro, sagt Staatssekretär Jens Deutschendorf. Gebohrt wird aber auch an anderen Stellen in Hessen.
Wir sind derzeit mit 20 Bohrungen hessenweit unterwegs. Immer in Verbindung mit entstehenden Wohngebieten und wir entlasten dort die Bürgerinnen und Bürger von dem Bohrrisiko, das selber zu tragen. Und wenn dann eine geeignete Stelle gefunden ist, kann dieses Quartier mit CO2-neutraler Wärme aus dem Untergrund versorgt werden.
In unmittelbarer Nähe zum Rebstockbad wohnen viele Menschen. Müssen die sich Sorgen machen, wenn in ihrer Nachbarschaft ein Bohrer ins Erdreich vordringt? Nein, sagt Thomas Schmidt vom HLNUG.
Es wird keine Erdbeben geben. Wir haben bisher noch keine Bohrung gehabt, wo es sowas gab. Wir haben hier auch einen Blowout-Preventer drin. Also falls hier das Wasser mit großem Druck nach oben käme, würde das verhindert. Also es werden einige Sicherheitsmaßnahmen hier ergriffen, sodass von der Bohrung keine Gefahr für die Umgebung ausgeht.
Gebohrt wird bis März. Erste Ergebnisse zur Erdwärme in Frankfurt sollen im Mai vorliegen.
Das war ein Beitrag von unserem Reporter Frank Angermund. Am frühen Dienstagmorgen ging es los, da hat nämlich die Polizei auf der A7 in Nordhessen und auf der B3 bei Bad Zwesten eine große LKW-Kontrolle durchgeführt. Mit bis zu 100 Beamten, um den LKW-Verkehr genauer unter die Lupe zu nehmen. Unser hr-Inforeporter Carsten Gohlke war dabei.
Rudi steigt aus seinem 3,5-Tonner, ein Sprinter, und erschüttert sich vor Kälte. Minus 10 Grad an der Raststätte Knöllwald. Um ihn herum mehrere Polizisten und Beamte von Zoll und Bundesamt für Güterverkehr. Die ganze Nacht war Rudi unterwegs und er will noch ein paar Kilometer schaffen. Dennoch nimmt er die Kontrolle gelassen.
Ist ja normal, gehört dazu. Nur Kontrolle, Ausweise, Papiere, prüfen einfach noch, was los ist.
Markus Brettschneider von der Polizeidirektion Schwalm-Eder weiß genau, wonach er und seine Kolleginnen und Kollegen heute bei dem großen Kontrolleinsatz suchen.
Nicht unbedingt nur suchen, das heißt, wir machen Schwerlastkontrollen, das heißt LKWs. Wir sehen hier zum Beispiel ein LKW mit Holz beladen. Geht es um Ladungssicherung als Beispiel, die Fahrzeiten der LKW-Fahrer und natürlich auch die Sprinter, die immer auf der Autobahn gesehen werden, die auch sehr schnell dann unterwegs sind. Da sehen wir natürlich nicht, wie ist die Ladung gesichert. Und da gucken wir heute auch noch mal ein bisschen rein und kontrollieren natürlich auch, wie sieht es aus mit den Fahrerlaubnissen und weiteren Papieren, die erforderlich sind.
Für den Holztransporter ist erst einmal die Fahrt zu Ende. Die Ladungssicherung zum einen, die abgefahrenen Reifen zum anderen sorgen für Kritik bei den Kontrolleuren. Barno, der serbische Kraftfahrer, ist alles andere als begeistert.
Ich weiß noch nicht. Noch eine Gurt bei jeder Stoße hier. Und mehr muss ich noch, weiß ich nicht, ne? Muss ich noch hören, was sie sagen. Aber weiß ich nicht.
Doch nun muss er warten. Auf den Reifendienst, der an seinem Tieflader gleich 2 Reifen wechseln muss. Dann wird er sich über die Ladung hermachen, die es völlig neu zu sichern gilt. Inzwischen ist ein weiterer Kleintransporter ins Visier der Polizei geraten. Ein mit Bulgaren vollbesetzter Kleinbus. Die 8 Männer im Bus verstehen angeblich kein Wort Deutsch. Dirk Daniel, Leiter des regionalen Verkehrsdienstes, kennt solche Situationen.
Mit Händen und Füßen werden wir uns verständigen, das haben wir schon immer so gemacht und das funktioniert schon einigermaßen. Ansonsten haben wir auch die Möglichkeit, uns Dolmetscher zu holen, wenn es gar nicht anders geht.
Die 8 Bulgaren sind auf der Durchreise in die Heimat. Sie kommen aus Holland. Der Zoll durchsucht den Wagen, die Polizei ordnet beim Fahrer eine Urinprobe an. Verdacht auf Drogen oder Alkohol. Die Probe ist negativ. Dennoch wird die Weiterfahrt verwehrt.
Geht dann von gerissenen Bremsscheiben über Risse in den Rahmen, geht das dann weiter bis ausgefallene Leuchten.
Da wird wohl einiges zu reparieren sein, bevor dieser Transporter wieder auf die Piste darf.
Also Fahrzeuge, die gravierende Mängel haben, denen untersagen wir die Weiterfahrt. Unter Umständen fahren wir damit dann noch zum TÜV oder holen uns einen Gutachter von TÜV oder DEKRA und da wird ein Gutachten erstellt. Und wie gesagt, wenn das dann wirklich so graviert ist, wie wir es vermuten, dann bleibt das Auto stehen.
Andere haben da mehr Glück, so wie Rudi, der nach angemessener Erholungspause seine Weiterfahrt ohne Auflagen irgendwelcher Art entspannt fortsetzen darf. Die Kontrolle selbst aber wird noch bis zum Einbruch der Dunkelheit andauern.
Sicherheit geht vor. Über die Lkw-Kontrolle in Nordhessen hat Reporter Carsten Gohlke berichtet. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. In Berlin hat der Bewegungsgipfel stattgefunden. Die Bundesregierung will dem Breitensport damit auf die Beine helfen. Denn Corona-Stillstand und Energiekrise haben viele Vereine und Studios gebeutelt. Doch einige haben sich in den Corona-Jahren ganz wacker geschlagen und spüren jetzt schon wieder einen Aufwind. Jutta Nieswand berichtet über ein Beispiel aus Frankfurt.
Im Balance Yoga in der Frankfurter Innenstadt. Im Kursraum sitzen die Teilnehmerinnen auf ihren Matten, alle schön aufrecht mit angewinkelten Beinen. Yogalehrerin Diara Diop fordert sie auf, sich für die Rückenrolle nach hinten abzurollen, um dann wieder hochzukommen zum Sitzen.
Sitzen und wieder zurück, Rücken rund, sitzen und wieder zurück, sitzen. Sehr schön.
Eine ganz entspannte Yogastunde in einem gut gefüllten Raum. Yogalehrerin Diara Diop ist froh, dass das wieder so einfach möglich ist, auch wenn sie selbst gut durch die Corona-Krise gekommen ist.
Das Schöne war, dass die Studiobesitzerin sehr schnell umgeschaltet hat und online Content produziert hat. Also ich konnte wirklich die ganze Zeit durcharbeiten. Wir hatten halt einen Lehrerpool und aus denen heraus wurden dann eben die Stunden aufgezeichnet und der Teilnehmer konnte sich das zu Hause angucken.
Und das entweder live oder auch später aufgezeichnet. Ein wichtiges Angebot findet sie, um das Yoga-Studio durch die Krise zu bringen. Studiobesitzerin Brigitte Adrian Schröder sieht das genauso. Dabei hat sie dafür auch einigen Aufwand betrieben.
Wir hatten Statisten, zwei Statisten, die hinter dem Lehrer in unterschiedlichen Winkeln praktiziert haben. Und es gab immer ein bis zwei Statisten vor der Kamera, damit der Lehrer quasi Leute hat, die ihn gespiegelt haben, damit er weiß, wenn er was ansagt, dass die Teilnehmer das auch verstehen.
Statisten waren in der Regel die Teilnehmer der Yoga-Aus- und Weiterbildungen, die weiter möglich waren, weil Balance Yoga als Yogaschule anerkannt ist. So hat Brigitte Adrian Schröder viele Mitglieder bei der Stange halten können, wie Sonja Bohl.
Es war total schön, halt die Kurse, die ich hier vor Ort besucht habe, auch von zu Hause besuchen zu können. Die Lehrer, die haben sich auch online sehr, sehr viel Mühe gegeben, haben einem das Gefühl gegeben, dass man trotzdem noch Teil ist, also Teil der Balance-Yoga-Familie.
Sie erinnert sich auch noch an die angebotenen Specials zur Pandemie, wie Yoga am Schreibtisch im Homeoffice, Yoga-Übungen, um Stress abzubauen oder Tipps, wie gestalte ich mir meinen Yogaraum zu Hause. Am Ende hat sich der ganze Aufwand offensichtlich gelohnt. Die Leute kommen zurück in die Yogastunden vor Ort. So auch zu Diana Diops Unterricht, wo alle zum Abschluss ein Om anstimmen, um die Stunde ausklingen zu lassen.
Ja, da wird sich vor Ort wieder fleißig bewegt, Yoga gemacht. Das findet sicherlich auch die Bundesregierung gut. Die hat nämlich am Dienstag in Berlin einen Bewegungsgipfel abgehalten. Jutta Nieswand hat uns über ein Yoga-Studio aus Frankfurt berichtet. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung gibt's übrigens auch in der ARD-Audiothek zu hören.